herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Heute am Mikrofon Inga Fechner und ich freue mich sehr, unseren Special Guest der heutigen Folge begrüßen zu dürfen, Ulf Schmücker aus dem Corporate Sales Team der ING. Hallo Ulf.
Hallo Inga, schön mal wieder dabei zu sein.
Ja Ulf, ich freue mich wahnsinnig, dass du mal wieder dabei bist, dass wir zusammen eine Folge machen. Wir haben ja schon öfter eine Folge zusammen gemacht, aber unsere letzte gemeinsame Folge, die nur wir zwei gemacht haben, die ist mittlerweile schon eine ganze Weile her. Und zwar haben wir im März 2020 eine Folge aufgenommen und da haben wir ironischerweise über die Entscheidung der US-amerikanischen Notenbank gesprochen, den Leitzins um 50 Basispunkte zu senken. Jetzt wird ja breit diskutiert, ob die Fed den Leitzins bei ihrer Sitzung in einem Monat, also im März, nicht um 50 Basispunkte anhebt. Also 2 Jahre Unterschied zu den beiden Folgen. Es hat sich richtig was getan. Lass uns also einen Blick auf die Märkte werfen, auf die Entscheidungen, die anstehen und natürlich auf die Zinswende. Und lass uns jetzt mal mit diesem besagten möglichen 50 Basispunkte Zinsschritt der Fed starten. Sind 50 Basispunkte gerechtfertigt oder brauchen wir nur 25 Basispunkte oder was ganz anderes?
Also das ist natürlich eine ganz tolle Frage gleich zum Anfang, weil ich als Supervolkswirt habe da natürlich richtig Ahnung davon, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Ich kann also makroökonomische Zahlen nur ganz schwer analysieren. Ich kann dir nur aus dem Bauch heraus sagen, dass ich glaube, dass alle Notenbanken sicherlich aktuell Handlungsbedarf haben. Aber ob das gleich 50 Basispunkte in Amerika sein müssen, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, man sollte graduell die Zinsen anheben, auch um die Märkte nicht zu überfordern. Wobei sich ehrlich gesagt die Märkte im Moment selber schon so ein bisschen überholen, indem sie über Wahnsinnszinserhöhungen spekulieren. Und ich glaube, dass man da echt vorsichtig sein muss, dass man nicht zu schnell ist in seinen Entscheidungen und dass die Märkte nicht zu viel in alles hineininterpretieren, was man gerade hört.
Wobei jetzt sich ja gerade eigentlich eher die Frage stellt, ob die Fed, also gerade jetzt in den USA, ob die Fed nicht zu langsam ist, ob die Fed nicht bereits dem Markt hinterherläuft.
Also das ist die Frage, was ist zuerst der Henne oder Ei, Markt oder Fed? Also ich glaube, die Kommunikation der Fed, die war relativ eindeutig. Die haben sich natürlich im Laufe der Zeit so ein bisschen gesteigert und gesagt, naja, wir sehen, dass es immer schlimmer wird, was die Inflation angeht. Aber es gibt aus meiner Sicht genügend Gründe, warum die Fed nicht um 50 Basispunkte erhöhen sollte. Ich glaube, wir haben auf Sicht haben wir die Problematik, dass die Wirtschaft noch ein bisschen braucht, bis sie wieder richtig ans Laufen kommt. Ich glaube, wenn, dann gibt es den Ketchup-Flaschen-Effekt, dass es einmal groß blub macht und dann kommt ganz viel raus. Das ist ja auch etwas, was ihr, glaube ich, so seht auf der Makroseite. Ich glaube, dass man aktuell erstmal abwarten muss, wie sich der Lieferkettenengpass, wie sich das Supply auswirkt. Ich glaube, wenn das irgendwann mal wieder richtig ins Laufen kommt, dann kann man über schnellere Schritte sich Gedanken machen, aber erstmal sollte man abwarten, wie die ersten Schritte wirken, ob die schon für den Markt eine Bedeutung haben oder ob die wirkungslos am Markt vorbeilaufen.
Also wir haben tatsächlich auch als Basisszenario gehen wir noch von 25 Basispunkten aus, wobei es auch ein enger Call ist. Also ne, dass sie tatsächlich um 50 Basispunkte erhöhen, liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Wir hatten eine Inflationsrate von 7,5% und es kommt vor der März-Sitzung werden noch einmal Inflationszahlen veröffentlicht. Da werden wir dann natürlich auch nochmal sehen, in welche Richtung es geht. Das wird uns mal einen ganz schönen Hinweis geben. Und die Fed hat natürlich auch klar gemacht, dass sie von den Daten abhängt.
Aber dann sag mir doch mal, was sind denn die Haupttreiber bei diesen 7%? Ist das etwas, was nachhaltig bleiben wird oder sind das eher vorübergehende Effekte, zum Beispiel wahrscheinlich Energiepreise etc.? Oder wo kommt das Ganze her? Sind das Lohnerhöhungen? Was sorgt dafür, dass diese Angst vor einer sehr, sehr starken, dauerhaften Inflation so interessant macht und so schwierig macht, das einzuschätzen?
Ja, das Spannende ist tatsächlich, also gerade zwischen USA und Eurozone, dass in den USA, ich meine, Eurozone ist die Inflation ja auch wahnsinnig hoch, weil es bei 5,1% im Januar, aber dass das in den USA schon auf einer sehr viel breiteren Basis passiert. Also beides ist Energie- und Lebensmittelpreise darauf zurückzuführen. Aber in den USA haben wir nicht nur die gestiegenen Energiepreise, nicht nur die gestiegenen Lebensmittelpreise, sondern beispielsweise auch die Preise für Autos, die Preise für Gebrauchtwagen, die stark angezogen sind. Dann ein wahnsinniger Lohndruck. Der Arbeitsmarkt ist noch eine ganze Ecke angespannter, als das hier der Fall ist. Die Firmen finden schwierig Leute. In der Pandemie haben viele Arbeitnehmer in den USA den Job gekündigt, haben den Job gewechselt, haben ja auch vom Staat Unterstützung bekommen, haben auch gesehen, den Job, den sie machen, der ist gar nicht so toll. Und weil jetzt eben händeringend die Arbeitskräfte gesucht werden, können die Arbeitnehmer jetzt natürlich auch einen Lohndruck aufbauen. Der ist schon sehr viel weiter, als das hier der Fall ist. Und wir sehen hier wahrscheinlich auch Lohnrunden, aber in den USA ist es doch nochmal eine ganz andere Geschichte. Und dann haben wir zum Beispiel auch die Kosten fürs Wohnen sind auch in den USA höher, als das jetzt in der Eurozone der Fall ist. Die Kerninflationsrate in den USA war im Januar, wenn ich mich nicht komplett täusche, bei 6%. Also das ist wirklich eine Hausnummer, ne? Kerninflation ohne diese volatilen Komponenten, Lebensmittel, Energie. In der Eurozone war sie dagegen bei 2,3% und rückläufig. Ne? Also das spricht auch für diese ganze Differenz, die wir sehen zwischen EZB und FED.
Okay, das heißt also, ihr macht das jetzt, eure Entscheidung, ob ihr 25 oder 50 Basispunkte als Basisszenario nehmt, dann für die März-FED-Sitzung, macht ihr jetzt von den nächsten Inflationszahlen in den USA abhängig oder woran hängt das von eurer Seite aus?
Nicht nur einerseits die Inflationszahl, darauf werden wir gucken und dann natürlich auch, wie sich der Arbeitsmarkt weiterhin entwickelt, ne? weil der Arbeitsmarkt ist wahnsinnig stark. Wie gesagt, die Arbeitskräfte werden händeringend gesucht. Wenn wir hier nochmal eine sehr starke Zahl haben, dann spricht das also auf jeden Fall für einen Zinsanstieg. Der kommt ja auf jeden Fall. Jetzt, wie gesagt, nur die Frage 25 Basispunkte oder 50 Basispunkte. Und da muss man auch so ein bisschen gucken, was sagen jetzt die einzelnen Mitglieder der Zentralbank im Vorfeld der Zinssitzung. Und ich denke, das ist noch ein Monat weg. Da kann man natürlich jetzt schon Einschätzungen geben, aber wir sehen ja, es ist doch immer ganz gute Volatilität an den Märkten. Das heißt, in einem Monat kann sich auch noch mal ein bisschen was ändern, was dann letztlich die Entscheidung ausmachen wird. Aber mindestens 25 Basispunkte werden wir sehen.
Ich glaube, 25 Basispunkte ist, glaube ich, das Basisszenario, was ich auch bevorzugen würde, wenn tatsächlich die Inflationsdaten jetzt Anfang nächsten Monats, wenn die noch so stark sind, kann man sich das natürlich vorstellen mit 50 Basispunkten. Aber ich denke trotzdem, dass insgesamt die Notenbanken, das gilt nachher auch für die EZB, wenn die dann Ende des Jahres oder spätestens Anfang nächsten Jahres anfangen mit ersten Zinsschritten, dass man da auf jeden Fall graduell vorgehen sollte und auch nicht jede Sitzung zu einer Zinserhöhung nutzen sollte, sondern einfach auch abwarten muss, was an den Märkten sich tatsächlich tut und ob das überhaupt eine Wirkung bringt. Denn es ist, glaube ich, nicht schlimmer, was passieren kann, dass man die Wirtschaftsentwicklung wieder abwirkt und man dann in so einen Jojo-Effekt gerät, dass man dann wieder mit irgendwelchen QE-Programmen auftauchen muss, um eine Wirtschaft, die gerade wieder anfängt zu laufen, abgewürgt hat durch Zinserhöhungen, die zu schnell gekommen sind, nur weil der Markt das gerade so fordert, weil Händler kurzfristig Geld verdienen müssen und dann anfangen, auf schneller steigende Zinsen zu setzen. Ich glaube, da muss man als Notenbank relativ vorsichtig sein, dass man sich nicht selber im Wege steht und in eine sehr gefährliche Position begibt und dann immer wieder den Ereignissen hinterherlaufen muss. Ich würde jetzt nicht sagen den Markt, weil der Markt versucht gerade die FED ein bisschen zu treiben. Und da glaube ich eben, dass die FED sich nicht treiben lässt, sondern eigentlich schon eine sehr klare Idee hat, wie sie ihre Politik umsetzen wollen.
Ja, da hast du vollkommen recht. Haben Sie auch nochmal gerade bei den Minutes betont, die Woche veröffentlicht wurden, dass sie eben wirklich immer auf die Daten gucken und von Sitzung zu Sitzung schauen werden, wie ist die Lage, wie müssen sie die Geldpolitik steuern, was passiert. Ja, auch, was die EZB ja auch immer wieder betont, dass sie da auch immer wieder neu die Lage einschätzen müssen und eben nicht den Weg komplett vorgeben können, sondern dass man eben schauen muss, wie entwickelt sich das Ganze. Wie ist denn deine persönliche Inflationseinschätzung? Spürst du denn den Inflationsdruck, den wir haben? Kannst du das für dich selber bestätigen?
Also da ich im Moment relativ wenig konsumiere, kann ich das nicht wirklich bestätigen. Also ich habe auch nicht im Blick, was der Milch kostet. Ich gehe da mit meiner Frau einkaufen und wenn wir an der Kasse stehen, da wird bezahlt und ich vergleiche das nicht mit dem, was ich vorher, die Woche vorher oder einen Monat vorher bezahlt habe, weil wir auch immer sehr, sehr unterschiedlichen Warenkorb haben. Daher habe ich gar keine Möglichkeit, das selber zu vergleichen. Da habe ich also wenig Einfluss und kann nicht sagen, dass mich jetzt irgendwo der Inflationsschuh irgendwo drückt. Ich höre das natürlich von einigen Menschen, die sagen, oh Mann, jetzt muss ich wieder, was weiß ich, meine Heizkosten abwägen und das sieht ganz schrecklich aus. Ich habe das große Glück, dass ich bisher relativ langlaufende Energieversorgerverträge immer abgeschlossen habe, sodass ich damit im Moment noch nicht konfrontiert bin und mir auch daher so ein bisschen der Einblick fehlt, was da draußen tatsächlich los ist.
Ich muss auch sagen, also dankenswerterweise spüre ich es auch noch nicht so, wobei ich auf die Strom- und Gasabrechnung mal gespannt bin, was dabei rumkommt. Und ich muss auch sagen, als gute Ökonomin hätte ich natürlich meinen persönlichen Warenkorb schon längst berechnen müssen, habe ich aber auch noch nicht getan. Aber das finde ich auch wirklich mal spannend zu gucken, wie sich das bei mir letztlich ausgewirkt hat. Habe ich noch ein schönes Jahresziel. Wir sind ja erst am Anfang des Jahres, ist ja noch ein bisschen was zu tun.
Das stimmt auf jeden Fall und da wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ich bin interessiert, wie dein persönlicher Warenkorb ungefähr aussieht und dann bei dir nachher im Portemonnaie auswirkt letztendlich, weil sicherlich mal eine interessante Betrachtung, die ich bisher persönlich für mich noch nie angestellt habe.
Das können wir dann in unserer nächsten Folge, unserer nächsten gemeinsamen Folge, können wir darüber dann reden.
Auch mal im Büro, dass wir uns hier im Büro mal wieder treffen und da bilateral zusammensetzen können. Müssen das ja nicht unbedingt im Podcast machen.
Das stimmt. Und wir stehen ja jetzt eigentlich auch, also es ist ganz lustig, ne? Vor 2 Jahren standen wir am Anfang der Pandemie. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, ob es nicht den Übergang zur Endemie gibt. Also ob Corona sich jetzt nur noch auf eine Region, also auf Regionen begrenzt. Wobei ja im Herbst auch schon wieder mit einer neuen Welle gerechnet wird. Aber so wie es aktuell aussieht, wenn die Temperaturen ja wieder wärmer werden, dann könnten wir uns tatsächlich bald wieder im Büro
begegnen. Gut, ich meine, deutet ja im Moment alles darauf hin, dass jetzt im Laufe des nächsten Monats, dass da einiges an Auflagen wegfallen oder verändert werden, Auflagen zurückgenommen werden. Und ich denke mal, dass wir dann auf jeden Fall erstmal einen Sommer, früher Sommer erleben, der etwas normaler ist zu dem, was wir im Vergleich zu dem, was wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben. Und da muss man halt gucken, ob die Fachleute, die Epidemiologen, Minister etc. pp., die da draußen unterwegs sind, ob die mit ihrer Variante recht behalten. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, auch die Grippe hat immer wieder neue Zusammensetzungen, dass also die Grippeschutzimpfung nicht immer unbedingt auf die aktuell regierenden Viren dann auch reagieren. Also ich bin auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt, aber ich bin eigentlich auch ganz hoffnungsvoll, dass wir auf jeden Fall mal das Schlimmste für den Moment überstanden haben.
Ja, davon gehe ich auch aus und das spricht natürlich auch generell für einen ganz schönen Wirtschaftsaufschwung, für eine weitere wirtschaftliche Erholung, wenn jetzt wieder mehr Dienstleistungen in Anspruch genommen werden können, wenn man doch mehr wieder rausgehen kann, mehr konsumieren kann, mehr auswärts essen kann. Das spricht alles ja eigentlich dafür. Auf der anderen Seite beschäftigen uns aber ja auch noch die geopolitischen Risiken wieder ein bisschen stärker. Jetzt gerade vor allem die Ukraine-Russland-Krise. Hast du da schon irgendwelche stärkeren Auswirkungen beobachtet? Ist es eher abwartend?
Also ich würde denken, wenn man jetzt die Märkte betrachtet, ich glaube, aktuell sind die Zinsmärkte vor allen Dingen getrieben von den Notenbanken, weniger von der Situation an der russisch-ukrainischen Grenze. Der FX-Markt ist in gleicher Weise von den Zinsdifferenzen getrieben und im Moment eher von der Euphorie, der Hoffnung, dass die EZB jetzt mit ersten Zinserhöhungen kommt. Wobei auch da, glaube ich, ist der Markt ein bisschen früh, die tatsächlich jetzt schon im Juli mit ersten Zinserhöhungen der EZB rechnen. Die haben nämlich dann Frau Lagarde nicht zugehört, dass das Sequencing erstmal aufhört, bevor sie da, oder dass das dem Sequencing gefolgt wird. Das heißt, also sie müssen erstmal die ganzen Unterstützungsprogramme beenden, bevor man überhaupt über eine Zinserhöhung nachdenken kann. Es ist Frau, wie heißt die Kollegin von der Bundesbank noch?
Frau Schnabel.
Schnabel, genau. Der Schnabel fiel mir nicht ein. Die hat eben auch nochmal gesagt, dass die EZB doch ein bisschen sich genauer das angucken wird und auch vielleicht die letzten Inflationszahlen ein bisschen falsch eingeschätzt hat. Also man tut bei der EZB alles dafür, dass der Markt schon versteht, dass sich da tatsächlich ein Paradigmenwechsel im Vergleich zu den letzten Jahren gegeben hat. Aber das hat aktuell, oder das hat Einfluss auf die Devisen und auf die Zinsmärkte. Nicht so sehr die Krise, die Situation um Russland und die Ukraine und die Bemühungen der ganzen Welt irgendwo doch trotz gegenseitiger Bezichtigungen der Gefährdung der Sicherheit, die Russen gegenüber der NATO, die NATO und Europa gegenüber den Russen, dass man da also aktuell noch nicht spürt, dass im Markt irgendwelche großen Turbulenzen auslösen. Ich denke, da ist eher der Aktienmarkt der Leidtragende an der Stelle, wo man doch die schneller Reaktion auf die Geschehnisse und auch die Entwicklung dann zu spüren bekommt und auch sieht. Also da ist ja doch ein bisschen der Trend im Moment, der Aufwärtstrend gebrochen und es sieht doch eher nach einer deutlichen Rücksetzung der Aktienmärkte im Moment aus. Und ich glaube, das ist so das Hauptasset, auf das man im Moment so diese Volatilität in Richtung Geopolitik sich dann anguckt.
Apropos EZB, hat es ja selber angesprochen, Juli ein bisschen verfrüht mit Zinserhöhungen. Wir sagen ja aktuell, dass das die Anleiheprogramme im dritten Quartal enden könnten und dann vielleicht sogar noch ein Deposit Rate Hike käme im vierten Quartal. Würdest du das aus deiner Sicht jetzt auch so unterstützen?
Also wie ich dir schon gesagt habe, ich bin kein Makroökonom. Ich nehme das wahr, was gesprochen wird und mache meine Entscheidung aus dem Bauch heraus, aufgrund meiner doch relativ langjährigen Erfahrung in den Märkten. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass möglicherweise nochmal der Refinanzierungssatz sogar angefasst wird, weil ich bin eher der Meinung, dass man mit einem kleinen Schritt anfängt, um auch da mal vorsichtig so zu testen, wie die Märkte darauf reagieren. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass wir einen kleinen sehen und der dann auch möglicherweise nur 0,10, 0,15 Basispunkte oder 10 oder 15 Basispunkte, also 0,15% aus, dass man wirklich mal einen ersten Nagel in die Wand hat von Seiten der EZB.
Ein ganz anderes Thema, was aber ja auch riesig groß in den letzten Jahren war, immer schon, aber jetzt wieder einen ordentlichen, prominenten Aufschwung bekommen hat, sind ja diese ganzen Klimabestrebungen im Klimawandel, im COP26 etc. Seht ihr da tatsächlich irgendwas bei den Kunden, an den Märkten, dass man irgendwie auch sagt, okay, der Nachhaltigkeitstrend ist definitiv vorhanden?
Also man kann nicht sagen, dass der Trend nicht vorhanden ist. Also natürlich sehen wir sehr, sehr viele, vor allen Dingen auf der Kreditseite, was ich so höre, was ja nicht unbedingt unseren Financial Markets Bereich betrifft, aber auf der Kreditseite ist sehr, sehr viel ESG-linked, wie das so schön heißt, also Sustainable-linked an verschiedene Vorgaben und geknüpft, die dann den Kredit verteuern oder eben verbilligen. Das sehen wir sehr klar. Wir sehen natürlich auch immer wieder einzelne Bonds im Markt, die grün gegeben werden. Wir haben bei uns im Portfolio natürlich auch Produkte, die mit Sustainable KPIs dann versehen sein können. Das Bestreben ist überall da, aber die Anwendung, was die Produkte im Financial Markets Bereich angeht, ist bisher noch relativ schleppend, sage ich mal. Da gibt es hier und da immer mal wieder einen Abschluss, aber dass sich das jetzt durchgesetzt hat, dass man unbedingt auch grün oder Financial Markets Produkte mit grünem Bezug irgendwo dann nachfragt, noch nicht so ganz der Fall. Wenn man spricht darüber, aber ein effektiver Abschluss, das wird auf höherer Ebene, wird das dann eher gemacht, dass man sagt, als Gesamtunternehmung haben wir Ziele, aber das geht noch nicht so weit runter bis in den Financial Markets Bereich, da hat man immer noch ein bisschen Vorsicht. Man ist da super interessiert, ja, man möchte immer auf dem Laufenden gehalten werden, aber es ist nicht so, dass man jetzt unbedingt und unmittelbar dann direkt auf Schlüssen bombardiert wird, weil auch in den Unternehmen da noch große Vorarbeiten geleistet werden.
Ja, es ist ja generell ein Riesenthema und große Bestrebungen, die da anstehen, gerade um diese Netto-Null-Emission zu erreichen. Steht ganz schön viel Arbeit noch uns bevor. Und was ich so ein bisschen, also das Schöne ist, in der EU sind Bestrebungen ja wirklich da und sollen wirklich umgesetzt werden. Was ich jetzt auch gerade in Bezug auf die steigenden Energiepreise natürlich auch nochmal sehe, ist gerade auch in anderen Ländern, ist das natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Ne? Wenn die Energiepreise jetzt wieder so stark gestiegen sind, bestimmte Länder, die ja Öl fördern, auch wieder gute Gewinne machen. China beispielsweise auch sagt, die Energiesicherheit muss hergestellt sein. In Japan werden Ölraffinerien werden subventioniert, um eben die Benzinpreise im Zaum zu halten. Das wirft jetzt natürlich, diese hohen Energiepreise wirft jetzt natürlich auch gegebenenfalls diese ganze Energie wieder ein Stück weit zurück. Und dann ist es aber natürlich schön, wenn die Institutionen, wenn die EU auch daran festhält und dann auch die Unternehmen wirklich auch daran interessiert sind und peu à peu eben dieser Wandel zu mehr Klimaneutralität kommt.
Also dazu muss ich aber leider kritischerweise anmerken, dass sich die EU, glaube ich, gerade selbst ins Knie schießt, gerade wenn wir über grüne Produkte sprechen und auch über die doch sehr kontroverse Diskussion über Green oder Greenwashing. Da muss man die letzten Entscheidungen der EU, zum Beispiel Kernkraft und Gas in einigen Bereichen als Sustainable Energy Resources zu labeln, ist das, glaube ich, etwas, was der generellen Idee der Sustainability entgegenwirkt. Ne? Also da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob sich damit einen großen Gefallen getan hat. Hilft natürlich dem einen oder anderen Land, was in diesen Energiequellen sehr stark etabliert ist, wie zum Beispiel Frankreich, die dann auch da sehr stark mitgewirkt haben. Glaube ich nur, dass das generell nicht unbedingt zielführend ist, was die EU da gemacht hat. Denn ich glaube, es ist nur sehr schwer zu vermitteln, wie Kraft sustainable sein kann, effektiv sustainable sein kann, wenn man noch nicht mal weiß, wie lange die Halbwertszeit von diesen ganzen Brennstäben, die dann irgendwann mal verbuddelt werden müssen, wie lange die ist und wie sustainable das auf Dauer ist. Oder man geht vielleicht davon aus, dass vorher die Erde sowieso explodiert. Also ich weiß das nicht so genau, was die sich bei der Idee gedacht haben.
Wir hoffen mal, dass sie davon nicht ausgehen. Da hast du natürlich total recht. Es ist auch ein riesen Interessenkonglomerat, das aufeinander trifft und divergierende Interessen. 30 Jahre haben wir noch, ein bisschen weniger. Mal gucken, was da was in dieser Zeit passiert.
Lebenszeit, ne? Du meinst bis 2050.
Das stimmt. Ich bin mir sicher, dass wir da noch Gelegenheit haben werden, in spätestens 2 Jahren, wenn wir die nächste gemeinsame Folge machen sollten, ja. Darauf zu sprechen zu kommen. Wir sind schon am Ende der Zeit. Ulf, herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst.
Mir war ein Vergnügen.
Vielen Dank für den interessanten Austausch und auch ein ganz herzliches Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns wie immer über Feedback oder Themenvorschläge. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
Von mir aus auch tschüss und einen schönen Tag wünsche ich noch. Tschüss.